Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Manfred Götzke einen schönen guten Abend. Der größte Waldbrand in der Geschichte von NRW ist seit heute Nacht unter Kontrolle. Die Menschen aus Hürtgenwald konnten in ihre Häuser zurück. Ein anderer Ort in der Eifelregion ist aber weiterhin nicht ganz außer Gefahr. Monschau, direkt an der Grenze zu Belgien, wo der Wald oder vielmehr die Büsche und Gräser im hohen Fenn brennen. Wir berichten gleich über die aktuelle Waldbrandlage und die Folgerungen der Politik. Gleich 5 SPD-Minister fordern jetzt nämlich einen Hitzeschutzplan inklusive Grundgesetzänderung. Im Hintergrund um 18.40 Uhr geht es dann um häusliche Gewalt, warum ältere Frauen nur schwer an Hilfe kommen. Seit Freitagabend brennt im Naturschutzgebiet Hohes Fenn der Wald und er breitet sich seitdem immer weiter aus. Es ist inzwischen der mit Abstand schwerste Waldbrand in der Geschichte des Landes. Dass bislang nur 600 Menschen evakuiert werden mussten, das liegt schlicht daran, dass die Region für belgische Verhältnisse dünn besiedelt ist. Weil das Hohe Fenn direkt an der Grenze zu Deutschland liegt, standen aber auch Monschau und andere Eifelorte in Gefahr. Eine Evakuierung ist Stand jetzt allerdings nicht mehr notwendig. Klaus Remme über die aktuelle Lage in Belgien.
Ganze 1800 Meter war die unkontrollierte Feuerfront im belgischen Hohen Fenn von ersten Bebauungen in Ortsteilen von Monschau auf deutscher Seite entfernt. Deshalb die gestrige Weisung, sich auf Evakuierungen vorzubereiten. Deshalb die Empfehlung an Menschen in besonders grenznahen Ortsteilen von Monschau, die unmittelbare Gegend aufgrund gesundheitsgefährdender Rauchentwicklung zu verlassen. Doch schon in der Nacht wurde ein Großteil der etwa 90 deutschen Einsatzkräfte abgezogen. Am frühen Nachmittag teilte der belgische Innenminister Bernard Cantin in den sozialen Medien mit, die Feuerfronten in Richtung Jalais und Monschau sind unter Kontrolle. Ein Grund, der Wind hat auf Nordost gedreht, weg von der deutschen Grenze. Doch die Löscharbeiten im Naturschutzgebiet dauern an. In den letzten 24 Stunden hat sich die betroffene Fläche noch einmal deutlich auf etwa 3000 Hektar ausgeweitet. Damit ist eine mehr als doppelt so große Fläche zerstört als beim bisher größten Waldbrand Belgiens 2011. Damals brannte es im April. Die Böden waren feucht, Niederschläge halfen, den Brand schnell zu löschen. Die aktuelle Lage ist eine völlig andere. René Dahmen, Forstmitarbeiter in Elsenborn, setzt auf die Effizienz der Löschhubschrauber. Neben kleineren belgischen Helikoptern sind auch niederländische vom Typ Chinook im Einsatz, die jeweils 7000 Liter Wasser abwerfen können. Dahmen weiß aber auch, dass diese nicht bei Dunkelheit fliegen. Dem belgischen Rundfunk sagte er:
Wir haben zwar auch letzte Nacht allen Stellen, wo es ging, sind also flämische Feuerwehren, haben Leitungen gelegt. Die sind auch jetzt in den unwegsamen Gelände unterwegs, aber gewisse Momente ist Schluss. Die können keine 500 Meter da reingehen ins Fenn. Also es ist schon ein sehr, sehr schwieriges Gelände, wo die dran sind, was bisher in dem Ausmaß die letzten 60 Jahre noch nie gebrannt hat.
Menschen und Gebäude kamen durch das Feuer im Hohen Fenn bisher nicht zu Schaden, doch die ökologischen Folgen sind noch gar nicht abzuschätzen. Flammen und Glut fressen sich aufgrund der Trockenheit in den torfhaltigen Boden hinein. Das erschwert die Löscharbeiten und die Erholung der Torfschichten wird viele Jahre dauern. Dabei sind sie wichtig für den Klimaschutz. Noch immer sind über 200 Feuerwehrleute aus vielen Teilen Belgiens im Einsatz. Unterstützt werden sie durch Löschkräfte der belgischen Armee und aus anderen EU-Ländern. Der belgische König Philipp und Regierungschef Bart De Wever dankte den Einsatzkräften. Mögliche Niederschläge in der Nacht und am frühen Morgen könnten Entspannung bringen, doch noch dürfen etwa 600 evakuierte Menschen aus 2 belgischen Ortschaften nicht in ihre Häuser zurückkehren.
Unser Korrespondent Klaus Remme berichtete über die Waldbrandlage in Belgien. In Monschau bleibt die Lage also nach wie vor etwas angespannt. Im Hürtgenwald dagegen gibt es inzwischen Entwarnung. Seit gestern Nacht ist das Feuer im Hürtgenwald unter Kontrolle. Die Bewohner des Eifelortes Gai konnten in ihre Häuser zurück und auch ein Teil der Einsatzkräfte konnte inzwischen abziehen. Ingo Wagner berichtet.
Das Feuer sei soweit unter Kontrolle, sagte der Landrat des Kreises Düren, Ralf Nolten. Auf dem 300 Hektar großen Gebiet gibt es keine offenen Flammen mehr. Mithilfe von Panzern der Bundeswehr konnten die Einsatzkräfte das Gebiet mit einer breiten Schneise durch den Wald sichern und so die Ausbreitung stoppen. Die rund 2000 Bewohnerinnen und Bewohner des Ortsteils Gai der Gemeinde Hürtgenwald konnten bereits in ihre Häuser zurückkehren. Sie waren evakuiert worden, nachdem sich die Flammen dem Ort am Freitag bis auf wenige Meter genähert hatten. Inzwischen konnten auch schon zahlreiche Einsatzkräfte, die zur Unterstützung aus ganz Nordrhein-Westfalen gekommen waren, in ihre Heimatstandorte zurückkehren. Entwarnung gibt es jedoch noch nicht. Rund 900 Einsatzkräfte bekämpfen weiterhin versteckte Glutnester im Boden. Diese Arbeiten werden durch Munition aus dem Zweiten Weltkrieg erschwert, die im Waldboden liegt. Die Löscharbeiten im Hürtgenwald werden voraussichtlich noch mehrere Tage andauern.
Ingo Wagner berichtete über die Lage im Hürtgenwald. Der Bundeskanzler lehnt weiterhin ab, die Folgen der Klimakatastrophe für Deutschland zur Chefsache zu machen. Weil, Zitat Merz, dies das Wetter nicht ändere und keine falschen Erwartungen geweckt werden sollen. Der Koalitionspartner SPD sieht das allerdings ganz anders und macht jetzt einen ziemlich großen Druck auf die CDU. An diesem Wochenende haben nämlich gleich 5 SPD-Ministerien einen gemeinsamen Plan für den Umgang mit der Hitze verfasst. Darin fordern sie auch eine Verfassungsänderung für mehr Klimaanpassung. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Friederike Sittler.
Schon letzten Mittwoch nach der Kabinettssitzung erklärte Umweltminister Carsten Schneider, warum die Gemeinschaftsaufgabe Klimaanpassung und Naturschutz in der Verfassung verankert werden soll.
Ich möchte, dass wir im Grundgesetz eine Möglichkeit schaffen, dass der Bund eine Kompetenz für Handlungen, Taten, aber auch Ausgaben hat. Das haben wir bisher nicht. Wir sind in vielerlei Punkten die Hände gebunden. Ich kann Klimaschutzmaßnahmen oder Klimaanpassungsmaßnahmen wie Finanzierung von Klimaanlagen, Verschattung etc. nur unter sehr schweren Bedingungen möglich machen. Das sind dann nur Bund-Teil-Projekte. Ich möchte, dass es dauerhaft möglich ist, dass es eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und Gemeinden ist und der wir auch gerecht werden.
Nur so könne sich der Bund an der Finanzierung von Kommunal- bzw. Länderaufgaben beteiligen. Als Beispiele werden genannt Hitze- und Gesundheitsschutz unter anderem in sozialen Einrichtungen und die Entsiegelung von Flächen, aber auch das Stadtgrün und die Wasserversorgung. Über die angestrebte Grundgesetzänderung hinaus setzt sich die SPD aber auch für ein Sofortprogramm ein und sie will bestehende Programme bündeln. Dabei hat sie auch die sozialen Folgen des Klimawandels im Blick, denn finanzschwache Menschen haben schlicht weniger Möglichkeiten, zum Beispiel der Hitze zu entfliehen. Mit ihrem Aktionsplan wollen die SPD-Ministerinnen und Minister 10 Tage vor der geplanten Kabinettsklausur offenbar Druck auf den Koalitionspartner Union machen. Denn auf der bislang geplanten Tagesordnung geht es viel um Wirtschaft, Technologie, Bürokratieabbau, aber eben nicht ums Klima. Das soll sich noch ändern, denn so Carsten Schneider am letzten Mittwoch:
Jeder, der bisher behauptet hat, Klimaschutz schadet der Wirtschaft, erlebt heute, dass kein vorhandener Klimaschutz der Wirtschaft schadet. Jeder Tag kostet 500 Millionen Euro, fast 1,5 Milliarde geringere Wirtschaftsleistung in einer heißeren Zeit, die insbesondere durch die Klimaveränderung in Europa stattfindet, ist normales Wirtschaften, wie wir es bisher kennen, nicht möglich.
Erwartbar zeigten sich die Grünen offen für eine Grundgesetzänderung. Sie stehen für Gespräche bereit, sagte die stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag, Julia Verlinden, der Nachrichtenagentur AFP. Die Linken dagegen nehmen an, dass die SPD sich bei ihrem, Zitat, Kahlschlagpartner CDU nicht durchsetzen könne, so der klimapolitische Sprecher der Linksfraktion Fabian Fahl. Und die Union selbst? Die meldet erheblichen Klärungsbedarf an. Der für Umwelt- und Klimaschutz zuständige Unionsfraktionsvize Klaus Mack fragt nach den finanziellen Folgen und welchen Mehrwert eine Grundgesetzänderung bringen würde. Stoff genug also für die anstehende Kabinettsklausur. Zu den Programmen, die die SPD nun ausbauen und bündeln will, gehört auch das zum natürlichen Klimaschutz. Carsten Schneider sagte dem Deutschlandfunk bei einem Ortstermin am Freitag in Stolberg im Harz:
Wir setzen dieses Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz fort. Die Schwerpunkte, die gesetzt wurden, bauen wir weiter aus. Es wird das größte Naturschutzprogramm sein, das die Bundesrepublik in Zahlen je hatte. Ich sehe noch einen großen Punkt, insbesondere beim der Frage des Wassers, also Flussrenaturierung, Auen. Es zeigt sich heute nochmal bei den Niedrigwasserständen und es hat ganz viele positive zusätzliche Effekte auf den Wasserhaushalten. Und ich hoffe damit auch, dass wir den Trend brechen können, dass wir Wasser verlieren, sondern dass Wasser in der Landschaft bleibt.
Schneider zeigt sich überzeugt davon, dass es dieser Generation noch gelingen kann, die Veränderung des Klimas, den menschengemachten Klimawandel, aufzuhalten. Dazu aber brauche es den politischen Willen, national und weltweit.
Die SPD fordert einen Hitzeschutzplan und dürfte damit den nächsten Koalitionsstreit auslösen. Friederike Sittler berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. In Ceuta war gestern für manche überraschend relativ wenig los am Grenzzaun. Im Netz kursierten nämlich seit Tagen Aufrufe und Pläne für einen zweiten Massenansturm in die spanische Exklave über Land und über Wasser. Am Ende haben es nicht wie Ende Juli Zehntausende Marokkaner versucht, sondern nur in etwa 300. Das dürfte daran liegen, dass diesmal nicht nur Spanien, sondern auch Marokko die Sicherheitsmaßnahmen an der Grenze verstärkt hatte. Ja, und in Marokko selbst bleibt die Enttäuschung der Menschen groß über die Korruption, die in dem Land herrscht, und darüber, wie das Land mit den Flüchtlingen umgeht. Unsere Spanien-Korrespondentin Franka Welz berichtet.
Wer auf der Terrasse des Cafés Puerta de Europa, Tür von Europa, am Strand von Tarajal in Ceuta sitzt, kann dieser Tage beobachten, wie es aussieht, wenn auf der einen Seite Spanien diese Tür zuknallt und Marokko auf der anderen Seite den Schlüssel wegwirft. Schnellboote patrouillieren in Ufernähe das Meer, Hubschrauber und Drohnen überwachen aus der Luft. Auf der spanischen Seite fahren Panzer an der Grenze auf. Zum Einsatz kommen sie nicht, aber sie stehen etwas abseits der Grenzanlagen bereit. Die Soldaten flachsen herum. Deutlich weniger jovial ist die Situation in Fnideq auf marokkanischer Seite. Hunderte Einsatzkräfte, darunter Bereitschaftspolizei und Militäreinheiten, gehen unter anderem mit Schlagstöcken und Tränengas gegen Migranten, überwiegend aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara, vor. Die versuchen, sich der Grenze anzunähern. Knapp 300 Festnahmen bilden nach offiziellen Angaben die vorläufige Bilanz des Einsatzes. Unter den Festgenommenen kaum Marokkaner. In Ceuta verfolgen viele Menschen sehr genau, was auf beiden Seiten der Grenze passiert. Er liebe Marokko sehr, erzählt dieser Mann, der vor mehr als 50 Jahren in die spanische Exklave Ceuta ausgewandert ist. Aber so gehe das nicht. Das kann man doch nicht machen. Erst schickst du deine Kids weg, dann forderst du sie zurück. Ganz großes Kino. Marokko streitet das ab. Aber insbesondere angesichts der Machtdemonstration der vergangenen Tage bleibt die Frage, wie Zehntausende quasi ungehindert nach Ceuta kommen konnten. Er habe großes Mitgefühl mit den Familien, die bei dem Massenandrang Kinder oder Verwandte verloren hätten, sagt der Passant. Mehr als 80 Menschen sind auf der spanischen Seite ums Leben gekommen. Nur 6 von ihnen konnten nach Abschluss der Obduktionen zweifelsfrei identifiziert werden. Europa und Marokko könnten sehr wohl kontrollieren, sagt er, was an der Grenze passiere, und hätten die Einwohner von Ceuta bei dem massenhaften Andrang Ende Juli im Stich gelassen. Um diesem Eindruck entgegenzutreten, hat Spanien unter anderem Soldaten vor Supermärkten stationiert, um Sicherheit und Kontrolle zu signalisieren, obwohl offensichtlich kein Hauch von Plünderungen in Ceuta in der Luft liegt. Es geht um den Gesamteindruck und eine klare Botschaft. Ein lautes Ihr kommt hier nicht rein, seitens Spaniens und Marokkos in ihrer Funktion als Türsteher Europas an alle, die einen irregulären Grenzübertritt erwägen. Das ist deutlich, aber kaum eine nachhaltige Lösung für diese und künftige Migrationskrisen. Yassin ist 24 Jahre alt und erzählt, was ihn persönlich bewogen hat, Marokko den Rücken zu kehren, insbesondere Korruption nennt er. In Marokko leiden wir unter Korruption in der Verwaltung, in der Justiz, im Gesundheits- und im Bildungssektor. Zum Beispiel, als wir klein waren, fragten sie uns in der Schule nach dem Beruf unseres Vaters. Es entsteht eine Selektion, verstehst du? Als ob sie anfangen, Unterschiede zwischen den Menschen zu machen, damit man jemandem einen Wert gibt. Und das gehört zu den Dingen, die uns Marokko hassen ließen. Sie ließen uns nicht dort bleiben. Hohe Jugendarbeitslosigkeit, niedrige Löhne, wenig Perspektiven lassen insbesondere junge Menschen aus armen Familien den Schritt in Richtung eines hoffentlich besseren Lebens in Europa riskieren. Der gewünschte Abschreckungseffekt mag diesmal eingetreten sein, aber schon jetzt machen unter jungen Marokkanern, sei es in sozialen Medien oder WhatsApp-Gruppen, offenbar schon wieder neue Termine die Runde.
Kein zweiter Ansturm in die spanische Exklave Ceuta, unsere Spanien-Korrespondentin Franka Welz berichtete. Ein gewaltiges Erdbeben, Stärke 7,7, hat gestern Indonesien erschüttert. Mindestens 51 Menschen sind dabei umgekommen. Und es werden immer noch Menschen vermisst. Tausende haben außerdem ihr Zuhause verloren. Besonders stark betroffen war die Insel Flores, die jetzt aus der Hauptstadt Jakarta mit Hilfsgütern versorgt wird. Anna-Lou Beckmann berichtet.
Zwischen den Trümmern suchen Ferdinando Salomon und seine Frau nach einigen ihrer Habseligkeiten. Unter dem Schutt einer eingestürzten Wand ihres Hauses finden sie ein Kreuz. Sie seien froh, dass sie sich vor dem Erdbeben noch ins Freie retten konnten, so der Familienvater zur Nachrichtenagentur AP. Mein Haus wurde durch das Beben, das gegen 5 Uhr morgens, also direkt nach Tagesanbruch, einsetzte, stark beschädigt. Es ist beinahe komplett eingestürzt. Als das Beben losging, haben wir drinnen noch geschlafen. Zum Glück haben andere Anwohner von draußen gerufen, sodass wir aufgewacht sind und rausrennen konnten.
Jetzt lebt die Familie draußen, schläft neben dem stark beschädigten Haus unter einer notdürftig aufgespannten großen grünen Plane. So ergeht es offiziellen Schätzungen zufolge aktuell tausenden Menschen. Einige seien auch in Sporthallen untergekommen, andere hätten die Nacht in Notunterkünften verbracht. Die Behörden gehen davon aus, dass bei dem Beben mehr als 1300 Häuser beschädigt wurden. Das Erdbeben der Stärke 7,7 ereignete sich am frühen Samstagmorgen vor der Nordküste der indonesischen Insel Flores. Mehr als 340 Nachbeben wurden im weiteren Tagesverlauf gezählt. 3 Stunden lang galt eine Tsunami-Warnung. Die Menschen waren dazu aufgerufen, Küstenregionen zu meiden und sich in Sicherheit zu begeben. Der 63-jährige Abdul Mutas ist mit seiner 7-köpfigen Familie auf einen nahegelegenen Berg geflohen. Dort harren sie seitdem auf ausgebreiteten Decken aus und warten auf Hilfe. Du siehst es ja selbst, wir campen hier unter einem Baum. Wir brauchen mehr Plan, Wasser und Essen und natürlich Sachen für die Kinder. Die dürfen ja nicht krank werden. Zu einem Reuters-Kamerateam sagt er, sie seien unsicher, was sie jetzt tun sollten und wo sie wirklich in Sicherheit seien. Ich würde gerne wissen, ob wir in solchen Lagern bleiben sollen oder ob die Regierung bessere Pläne hat. Laut Behördenangaben wurden mehr als 3500 Soldaten und Polizisten in die Erdbebenregion entsandt. Die indonesische Luftwaffe hat erste Hilfslieferungen gebracht. Einsatzkräfte haben begonnen, Reis, Fertiggerichte, Trinkwasser, Decken und Medikamente zu verteilen. Die Rettungs- und Suchmaßnahmen würden weiterhin unter erschwerten Bedingungen stattfinden, heißt es von offizieller Seite. Erdrutsche hatten Straßen unpassierbar gemacht, ganze Dörfer seien abgeschnitten. Stromausfälle sorgen für Kommunikationsprobleme. Auch Krankenhäuser auf der Insel Flores sind stark beschädigt. Das medizinische Personal brachte die Patienten raus ins Freie. Die meisten Einrichtungen behandeln die Menschen jetzt auf der Straße unter Pavillons und Zelten. Dort steht am Abend auch der 31-jährige Tony Sanus Sambang. Angehörige von ihm werden hier nun behandelt. Das Personal hat uns gesagt, dass wir das Gebäude unverzüglich verlassen müssen, weil es unter den gegebenen Umständen für die Patienten nicht sicher sei, drinnen zu bleiben. Sein Blick schweift über die Patienten in den Betten, während er zu einem Team der Nachrichtenagentur AFP sagt: Ich halte die Lage für sehr besorgniserregend. Sie können selbst sehen, unter welchen Bedingungen die Patienten hier schlafen müssen. Es ist kalt und vorhin hat es geregnet. Selbst die Beleuchtung wurde erst gegen 6 oder 7 Uhr abends eingerichtet. Währenddessen kämpfen sich Rettungskräfte weiterhin durch die Trümmer und durch eingestürzte Gebäude. Die Suche nach Überlebenden auf der indonesischen Insel Flores läuft weiter.
Anna-Lu Beckmann berichtete über das Erdbeben auf der indonesischen Insel Flores. Der Bürgerkrieg in Syrien, der ist seit Dezember 2024 vorbei. Assad ist in Russland, der Islamist al-Sharaa regiert in Damaskus und in Deutschland wird deshalb seit Monaten verstärkt über die freiwillige oder forcierte Rückkehr der syrischen Flüchtlinge diskutiert. Und letztere könnte jetzt wahrscheinlicher werden, denn immer mehr Syrer verlieren ihren Schutzstatus. Jan Zimmermann berichtet.
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat im ersten Halbjahr mehr als 8.300 Fälle überprüft. In rund 23% der Fälle wurde der Schutzstatus aberkannt. Das ist ein deutlich höherer Prozentsatz als bei Prüfungen in den vergangenen beiden Jahren. 2025 hatten lediglich 3,7% der syrischen Geflüchteten ihren Schutzstatus verloren, ein Jahr zuvor noch weniger. Der Hauptgrund für den starken Anstieg ist die veränderte Lage in Syrien. Nach Ansicht der Behörde hat sich diese verbessert. 2024 war Diktator Assad gestürzt worden. Danach kehrten Hunderttausende syrische Flüchtlinge, vor allem aus der Türkei, dem Libanon und aus Jordanien, in ihre Heimat zurück.
Jan Zimmermann berichtete. In Ungarn hat sich in der Nacht ein schweres Busunglück ereignet mit 12 Todesopfern. Nach ersten Erkenntnissen soll der Fahrer am Steuer eingeschlafen sein. Im Bus saß eine Pilgergruppe aus Polen. Silke Hane berichtet.
Laut der ungarischen Polizei war der Bus auf einer Autobahn etwa 140 Kilometer östlich von Budapest bei Mezőkeresztes von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gestürzt. Demnach dürfte der Fahrer am Lenkrad eingeschlafen sein. Die Polizei nahm ihn fest. Bilder in ungarischen Medien zeigen Kräne, die das Wrack des Busses aus dem Straßengraben bergen. Laut der polnischen Nachrichtenagentur PAP handelte es sich bei der Reisegruppe um Pilger, die auf dem Rückweg von Bosnien nach Polen gewesen sind. Der ungarische Ministerpräsident Peter Modja sprach den Familien der Opfer in einem Facebook-Eintrag sein Beileid aus. Er dankte außerdem den Einsatz- und Rettungskräften am Unfallort.
Silke Hane berichtete über das Busunglück in Ungarn. In Durban in Südafrika beginnt heute Abend der Gipfel der Entwicklungsgemeinschaft im südlichen Afrika. Dabei geht es um die Wirtschaft, die Sicherheit und die langfristige Entwicklung der Region. Südafrika hat dieses Jahr den Vorsitz in dieser Staatengruppe. Und dabei sind die Bürger aus den anderen südafrikanischen Staaten bei vielen unerwünscht. Seit Wochen gibt es nämlich fremdenfeindliche Proteste. Wie das zusammenpasst, darüber berichtet Stefan Überbach.
Für den Gastgeber wird das kein einfacher Gipfel, denn Südafrika muss sich den Vorwurf gefallen lassen, Migrantinnen und Migranten aus Nachbarstaaten, aus Partnerländern der SADC-Gemeinschaft nicht gut genug zu schützen. In den vergangenen Monaten gab es in Johannesburg, Kapstadt, Pretoria und anderen Regionen des Landes immer wieder Proteste gegen illegale Zuwanderung, die teilweise in offene Gewalt gegen Fremde umgeschlagen sind. Zehntausende Menschen aus Ländern wie Simbabwe, Mosambik oder Malawi haben aus Angst um Leib und Leben Südafrika inzwischen fluchtartig verlassen. Staatspräsident Cyril Ramaphosa hat die Spannungen im Vorfeld des SADC-Gipfels so offen angesprochen wie noch nie.
As South Africans, we are deeply concerned and ashamed.
Als Südafrikaner sind wir zutiefst besorgt und beschämt darüber, dass Staatsangehörige anderer Länder in den vergangenen Monaten Diskriminierung und Misshandlungen ausgesetzt waren und sogar unter Androhung von Gewalt gezwungen wurden, das Land zu verlassen. Wir können nicht auf Gipfeltreffen Integration predigen und auf den Straßen unserer Länder Ausgrenzung praktizieren.
In the streets of our countries.
Beim SADC-Gipfel will die südafrikanische Regierung trotz der Ereignisse im eigenen Land als Führungsmacht auftreten und für regionalen Zusammenhalt werben. Allerdings sind die diplomatischen Verwerfungen noch längst nicht ausgeräumt, auch weil Südafrika Schadenersatzforderungen ausgereister Migranten eine Absage erteilt und sich stattdessen die Kosten erstatten lassen will, die bei der Abschiebung zehntausender Ausländer entstanden sind. Das Thema Migration dürfte beim SADC-Treffen also eine zentrale Rolle spielen. Dabei will Südafrikas Staatschef Ramaphosa eigentlich über ganz andere Themen sprechen, nämlich vor allem über die wirtschaftliche Ausrichtung der Region in den nächsten Jahren unter der Überschrift Vision 2050. Unter anderem wollen die Länder im südlichen Afrika keine reinen Rohstofflieferanten mehr sein, sondern ihre Ressourcen wie seltene Erden, Gold oder Diamanten für eine eigene industrielle Revolution nutzen.
It is rather sad. That we mine ore here.
Es ist wirklich traurig, dass wir hier Erz abbauen und kurze Zeit später holen wir genau dieses Erz wieder zurück, nur in einer anderen Form und kaufen es zu einem höheren Preis. Was unseren Kontinent verlassen sollte, sind die Endprodukte, die wir mit hoher Wertschöpfung verkaufen können.
Final products that we will sell at good value.
Beim Gipfel soll es deshalb um Industriepolitik, Energieversorgung und regionale Infrastruktur gehen. Mehr afrikanische Eigenständigkeit statt Abhängigkeit von ausländischen Geldgebern, das ist das Ziel. Auch im Gesundheitsbereich, wo gerade die USA und andere ihre Finanzhilfen gekappt haben. Und schließlich soll in Durban auch über die Sicherheit in der Region gesprochen werden.
Stefan Überbach berichtete und wir schauen auf die andere Seite des Atlantiks zum Amazonas. Da läuft seit heute ein regionales Sozialforum der panamazonischen Staaten und indigenen Völker. Es geht um den Öl- und Goldrausch im Amazonas und die dramatischen Folgen für Umwelt und Menschen. Anne Herberg berichtet.
Unter dem Motto Amazonien, ein einziges Territorium, versammelt das Treffen indigene Völker, soziale Bewegungen und Zivilgesellschaften aus 9 Ländern Südamerikas, um über Umweltschutz, Selbstverwaltung und den Kampf gegen Extraktivismus zu beraten. Die Organisatoren warnen dabei vor den Folgen des Rohstoffbooms. Umwelt- und Klimaschutz im Amazonas gerate nicht nur durch legalen Bergbau und Ölforderungen zunehmend unter Druck, auch die organisierte Kriminalität weitet ihren Einfluss am Amazonas aus. Mafia-ähnliche Banden kontrollieren nicht mehr nur den Drogen, Anbau und Schmuggel, sondern sind auch im illegalen Goldbergbau und Holzschmuggel aktiv, bedrohen und erpressen traditionelle Communities. Der Raubbau am Amazonas gefährde auch das klimatische Gleichgewicht sowie die Identität und die Selbstbestimmung traditioneller Gemeinschaften. Auf dem einwöchigen Forum in Ecuador suchen indigene Völker, soziale Bewegungen und Wissenschaftler nur nach Auswegen. Sie beraten über den Schutz indigener Lebensräume und zeigen Alternativen zu zerstörerischen Wirtschaftsprojekten im Amazonasbecken auf. Ebenfalls thematisiert werden die Verteidigung von Menschenrechten, Territorien und Biodiversität. Ziel der teilnehmenden Organisation ist auch eine panamazonische Vernetzung über Ländergrenzen hinweg und die Verabschiedung eines gemeinsamen Aktionsplans, um die Rechte der Natur zu verteidigen und Alternativen zum massiven Raubbau zu finden.
Anne Herberg berichtete über den Amazonas-Sozialgipfel und damit kommen wir zum Sport am Sonntag und der Leichtathletik und Reit-WM mit Julian Tilders.
Ja, guten Abend auch von mir. Erstmal schauen wir auf die Reit-WM in Aachen mit einem strahlenden Sieger. Michael Jung ist zum zweiten Mal nach 2010 Weltmeister in der Vielseitigkeit. Jan Wochner hat weitere Infos.
Der Jubel der Zuschauer im größten Reitstadion der Welt, ohrenbetäubend laut. Michael Jung genoss jede Sekunde auf seinem Pferd Chipmunk. Der dreifache Einzel-Olympiasieger blieb beim abschließenden Springreiten in der Vielseitigkeit fehlerfrei und sicherte sich so den Weltmeistertitel im Einzel. Zuletzt hatte der 44-jährige Jung diesen Titel vor 16 Jahren geholt. Auf Chipmunk machte Jung es spannend, touchierte an einem der ersten Hindernisse eine Stange, die aber blieb liegen und Jung kam letztlich ohne ab. Wurf durch. Dank seines Top-Ergebnisses holte das deutsche Team am Ende in der Mannschaftswertung Silber hinter dem überragenden britischen Team.
Und nicht nur im Reiten ist Deutschlands Gastgeber einer WM, auch die rhythmische Sportgymnastik hält ihre WM in Frankfurt am Main ab. Martina Knief berichtet über einen weiteren großen Tag für die deutsche Ausnahmegymnastin.
Daria Fafolomeev zeigte zum Abschluss der Weltmeisterschaft noch einmal ihr ganzes Können und sicherte sich nach ihrem Mehrkampftitel auch die Goldmedaillen mit dem Ball und dem Band und zeigte noch einmal zwei grandiose Übungen. Nachdem sie das Band zum letzten Mal gefangen hatte, löste sich der ganze Druck und strahlend verließ sie die Wettkampffläche. Bronze gewann die 19-Jährige zudem mit dem Reifen. Die deutsche Gruppe hatte sich für beide Gerätefinals qualifiziert, konnte aber in die Medaillenvergabe nicht eingreifen. Beide Titel in der Gruppe gingen heute an Brasilien. Die Weltmeisterschaft in der rhythmischen Sportgymnastik in Frankfurt war eine stimmungsvolle WM mit einem begeisterungsfähigen und jederzeit fairem Publikum in der an allen Tagen ausverkauften Festhalle.
Jetzt zur Leichtathletik-EM in Birmingham. Amanal Petros ist neuer Europameister im Marathon mit einer Zeit von 2 Stunden, 9 Minuten und 11 Sekunden. Claudia Hogestraat berichtet.
Amanal Petros hatte alles im Griff. Er setzte sich nach 1:20 ab, lief dann, wie immer elegant und ökonomisch, auf dem harten Kurs von Birmingham ein einsames Rennen und kam als Erster ins Ziel.
Ja, das war mein Ziel auf jeden Fall und ich denke, es hat super geklappt.
Nach WM-Silber im vergangenen Jahr in Tokio, nun EM-Gold. Gold für Petros, Platz 9 für Fitwi, 10 für Ringer. Die Belohnung, die Silbermedaille in der Teamwertung. Klingt toll, war aber für Richard Ringer die eigentliche Enttäuschung.
Natürlich wollten wir auf jeden Fall Gold gewinnen. Vom Einzel her, das passt jetzt dann schon. Aber vom Team, da wollte ich auf jeden Fall mehr. Der Zielsport hat dann leider nicht mehr gereicht.
Auch die deutschen Frauen kämpften mit der Strecke. Fabienne Königstein war mit Medaillenambitionen angetreten, musste aber aufgeben. Beste Deutsche wurde Laura Hottenrott als 16.
Außerdem läuft die Turn-EM in Kroatien. Die deutschen Damen landen im Mehrkampf auf Platz 5. Dazu gleich um 19.10 Uhr in Sport am Sonntag. Mehr Infos. Jetzt noch kurz zum Fußball. In der zweiten Bundesliga atmet der VfL Wolfsburg auf. Mit einem 1:0 in Hannover verhindert der Absteiger den Fehlstart. Michael Augustin.
Der VfL Wolfsburg war nicht besser, aber erfolgreicher. Und das lag an Fabian Rehse, der in der 86. Minute einen Foul-Elfmeter in diesem Niedersachsen-Duell verwandelte. Vorher hatte Hannovers Verteidiger Hugonet VfL-Stürmer Glatzel im Strafraum umklammert. Die 96er hätten in einem schwachen Spiel vorher in Führung gehen können, aber Pichler schoss den Ball nach einem Konter rechts am Tor vorbei. Wolfsburg war im zweiten Durchgang offensiv harmlos und hatte seine besten Möglichkeiten durch Gerhard in der ersten Hälfte. Hannover startet mit 2 Niederlagen in die neue Saison. Wolfsburg feiert seinen ersten Sieg.
Den ersten Sieg hat auch Arminia Bielefeld eingetütet. Ein ganz klares 3:0 gegen den Aufsteiger Energie Cottbus. Tim Wichmann.
Heimpremiere geglückt für Oliver Kirch, den neuen Trainer von Arminia Bielefeld. Er feiert einen 3:0-Sieg seiner Arminia über Energie Cottbus. Matchwinner Joel Grodowski, der dreifache Torschütze, erzielt also alle Tore der Ostwestfalen. Gegen allerdings auch erschreckend schwache Cottbusser, die nicht ein einziges Mal auf das Bielefelder Tor geschossen haben. Die Mannschaft von Pelle Wollitz muss sich so einiges einfallen lassen, auch auf dem Transfermarkt mutmaßlich noch nach der schweren Verletzung von Engelhardt unter der Woche der Top-Torjäger nicht zu ersetzen für die Lausitzer. Ansonsten könnte es eine lange Saison werden für den FC Energie.
Auch Dynamo Dresden jubelt, und zwar über ein knappes 1:0 zu Hause gegen ziemlich harmlose Darmstädter. Mehr Sport gibt's dann gleich um 19.10 Uhr hier im Deutschlandfunk in Sport am Sonntag.
Ja, und das war Julian Tilders mit dem Sport. Und das waren die Informationen am Abend an diesem Sonntag. Weitere Infos, unter anderem zu den Waldbränden, dann in unserer Sendung Das war der Tag um 23.10 Uhr. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören bis hierhin und Ihnen noch einen angenehmen Abend.